Deutschlandfunk. Länderzeit.
Mittwochvormittag, Zeit für die Länderzeit im Deutschlandfunk, zu der Sie Michael Röhl begrüßt. Wie sehr der Autoverkehr die Menschen in den Städten und in den Ballungsräumen belastet, darüber ist in den letzten Wochen wieder heftig diskutiert worden. Vor allem natürlich mit Blick auf Grenzwerte und die dazugehörenden Messungen. Ein Streit, der aus Sicht von Verkehrsexperten nicht darüber hinwegtäuschen sollte, dass die Städte eine Alternative zum täglichen Dauerstau auf ihren Straßen benötigen und damit auch zu einer Mobilität, die immer noch sehr stark vom Auto geprägt wird. Dabei fällt vor allem der Blick auf den öffentlichen Personennahverkehr, also auf Bahnen und auf Busse. Die aber stehen vielerorts nicht gerade in dem Ruf, eine attraktive Alternative zum Auto zu sein. Wie also kann es gelingen, das Fahren mit Bussen und Bahnen attraktiver zu machen? Darüber wird derzeit diskutiert, auf kommunaler Ebene ebenso wie auf Länderebene, einschließlich auch der Anschaffung neuer Busflotten, die auch für eine umweltverträgliche Mobilität stehen. Wir wollen darüber reden, in der Länderzeit, mit Blick auch auf eine geforderte Verkehrswende in den Städten. Und Sie können sich natürlich gerne beteiligen. Wie erleben Sie das ÖPNV-Angebot derzeit und was muss aus Ihrer Sicht passieren, geschehen, damit das Fahren mit Bahnen und Bussen attraktiver wird? Rufen Sie kostenfrei an 00800 4464 4464, noch einmal 00800 4464 4464, oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an länderzeit@deutschlandfunk.de, gerne mit Ihrer Telefonnummer, denn dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen. Meine Gäste heute Morgen aus Stuttgart zugeschaltet, Winfried Herrmann, der Verkehrsminister von Baden-Württemberg. Herr Herrmann, guten Morgen.
Guten Morgen.
In München im Studio ist Dr. Robert Frank. Er ist Geschäftsführer der Ingolstädter Verkehrsgesellschaft, INVG, und er ist Vorsitzender des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen in Bayern und damit auch im Präsidium des Bundesverbandes. Herr Frank, guten Morgen.
Guten Morgen.
Und hier in Köln ist Professor Carsten Sommer. Guten Morgen, Herr Sommer. Professor für Verkehrsplanung, Straßenentwurf und ÖPNV sowie Leiter des Fachgebietes Verkehrsplanung und Verkehrssysteme an der Uni Kassel.
Ja, schönen guten Morgen.
Professor Sommer, lassen Sie uns vielleicht zunächst einfach mal mit dem Ist-Zustand beginnen. Wo stehen wir, wenn wir auf den ÖPNV schauen heute?
Ja, ich denke, das ist schon so ein bisschen eine Frage der Sichtweise. Wenn man jetzt mal rein die Fahrgastzahlen betrachtet, die sind in den letzten Jahren ja durchaus gestiegen. Also, wenn man so will, durchaus positiv. Aber wenn man das Gesamtverkehrsgeschehen betrachtet, dann muss man sagen, eigentlich eher ernüchternd. Weil natürlich der ÖPNV eben nur einen, sagen wir mal, geringen Teil letztendlich des Verkehrs übernimmt. Und gerade vor dem Hintergrund der, sagen wir mal, klimapolitischen und umweltpolitischen Ziele, die wir erreichen wollen, müsste da letztendlich viel mehr passieren.
Sie haben es gerade gesagt, die Fahrgastzahlen steigen, also durchaus auch ein Erfolg. Auf der anderen Seite, wir sehen es an den Straßen tagtäglich in den Ballungsräumen und Ballungszentren, immer noch voll gepackt mit Autos, die im Stau stehen. Warum scheint es nicht so zu gelingen, dieses Angebot auch auf Menschen zu übertragen, die bisher zumindest das Auto immer noch tatsächlich auch bevorzugt haben?
Ja, das ist eine spannende Frage und es ist halt sehr, sehr vielschichtig, wenn man sich fragt, warum entscheiden sich, ich sage mal, die Menschen für gewisse Verkehrsmittel. Da spielen natürlich, sage mal so, nennt es mal harte Fakten, schon eine gewisse Rolle. Das heißt, die Qualität des Angebotes, die Bedienungshäufigkeit, wie häufig kommt denn mein Bus, wie häufig kommt die Straßenbahn. Ich meine, wenn Sie in ländlichen Räumen unterwegs sind, dann werden Sie feststellen, dass wenn dreimal am Tag ein Bus kommt, dann ist das nicht besonders attraktiv. Dann spielen natürlich auch sowas wie Preise eine Rolle, Komfort. Ganz entscheidend ein Punkt, ich sage mal, wie zuverlässig ist im Prinzip mein System, und das ist dann nicht nur, aber auch die Pünktlichkeit, aber das Gesamtsystem muss natürlich irgendwie funktionieren. Und dann vergisst man immer dabei, da gibt es viele Menschen, da kann das System noch so gut sein, die kriegen gar nicht mit, dass der ÖPNV für ihre Haustür abfährt, und da sind auch dann tiefergehende Probleme, die man nicht so leicht, sage ich mal, lösen kann. Wir sprechen da von Mobilitätsmanagement. Man muss mit den Menschen ins Gespräch kommen, reden, sie auf Dinge hinweisen. Aber es gibt immer Menschen, die sagen, Statussymbol PKW, und da ist es dann schwer, gegen anzukommen.
Wir werden uns das gleich im Laufe der Sendung nochmal ein bisschen genauer anschauen. Sie haben das Thema Umwelt, Ökologie auch schon angesprochen. Wie ökologisch attraktiv ist denn das Angebot? Es gibt durchaus Elektrobusse. Wir haben vor kurzem hier in der Länderzeit über Wasserstoff geredet, auch mit dem Hinweis auf Wasserstofffahrzeuge, Wasserstoffbusse, die durchaus auch attraktiv und auch zuverlässig auch fahren. Also wie ökologisch gut aufgestellt ist der ÖPNV?
Also natürlich haben wir ja nicht nur den ÖPNV, wir haben auch Fuß- und Radverkehr und der ist natürlich noch ökologischer aufgestellt. Aber wertentscheidend ist ja mal der Vergleich zum privaten Pkw. Und auch da vielleicht mal der Ist-Zustand. Wenn man mal sieht, und jetzt der deutschlandweite Mittelwert bei den CO2-Emissionen, dann ist so, dass der ÖPNV bezogen auf, sagen wir mal, die Fahrt eben nur die Hälfte an CO2 ausstößt im Vergleich zum privaten Pkw.
Selbst wenn man in so einem alten Dieselbus unterwegs ist.
Genau, selbst im alten Dieselbus. Interessant ist ja auch, wenn man mal jetzt das Thema Euro 6 Diesel sieht. Also ein Euro 6 Bus ist deutlich umweltfreundlicher als ein Euro 6 Pkw. Das heißt, offensichtlich, wenn man will, kann man ja offensichtlich auch mit Euro 6 Fahrzeuge bauen, die schon, ich will nicht sagen umweltfreundlich, aber doch deutlich weniger Emissionen emittieren. Der ÖPNV, noch ein Punkt, vielleicht 80% weniger Energieverbrauch, ist ja auch ein Punkt im Vergleich zum Pkw-Verkehr. Und natürlich, wenn sich Flotten verändern, dann bleiben diese Zahlen nicht so. Aber andererseits, der Weg, sage ich mal, zu einem voll elektrischen Pkw mit gelingender Energiewende ist ja auch nicht so leicht.
Herr Frank, wie fällt Ihr Zustandsbericht aus, wenn Sie einerseits in Richtung Ingolstadt, aber dann, sagen wir auch durchaus mal, Richtung Bayern schauen?
Also insgesamt, denke ich, ist der ÖPNV gut aufgestellt. Er leistet seit 20 Jahren ja auch dazu bei, dass die Fahrgastzahlen steigen, dass bundesweit ein Trend pro ÖPNV etabliert ist und die aktuellen Rahmenbedingungen geben uns, glaube ich, auch recht. Und wir freuen uns als Branche, dass wir hier gesellschaftlich noch mehr Aufgaben im Sinne einer gelingenden Verkehrswende auch übernehmen sollen.
Aber nun gibt es ja aus Ihrer Branche auch immer so diese doppelte Botschaft. Auf der einen Seite natürlich die Aufforderung, steigt um, aber auf der anderen Seite doch bitte nicht zu viele, weil dann stoßen wir doch relativ schnell auch an unsere Kapazitätsgrenzen. Also ist da so eine doppelte Botschaft tatsächlich drin?
In der Tat, wir haben auch eine heterogene ÖPNV-Landschaft in ganz Deutschland. In den großen Zentren, in den Ballungsräumen ist der ÖPNV am Anschlag. Dort haben wir in erster Linie ein Kapazitätsproblem und wir brauchen dringend eine Erweiterung der ÖPNV-Infrastruktur. Das ist natürlich eine langwierige Aufgabe. Die Planungszeiträume, die Bereitstellung der Finanzierung, das EU-Vergaberecht, all diese Rahmenbedingungen dann auch noch garniert mit umfangreichen Bürgerbeteiligungen und auch lokalen Protesten der jeweils Betroffenen, führen zu einer sehr langen Umsetzungsdauer, so gerade im Schienenbereich, sodass also hier wir nicht von Lösungen von heute auf morgen sprechen können. Wir können aber die Basisqualität natürlich noch weiter steigern. Da möchte ich Herrn Professor Sommer recht geben. Wenn der Fahrgast ein verlässliches Basisangebot hat und wenn die sogenannten Basisqualitäten stimmen, Sicherheit, Pünktlichkeit und Sauberkeit in den Verkehrsmitteln, dann fühlt er sich wohl. Wenn das noch ergänzt wird durch moderne Angebote, WLAN in den Verkehrsmitteln, USB-Buchsen, das sind dann Fahrgastinformationen in Echtzeit über Handy-App. Da, glaube ich, können wir schon viel bieten. Auch hier in den Ballungsräumen sind die Verkehrsunternehmen sehr weit, die Bahnen auch. Und im regionalen Raum, denke ich, bedarf es noch weiterer Unterstützung, um hier voranzukommen.
Also eher eine Erfolgsnachricht aus Ihrer Sicht, Herr Frank. Wie schwierig ist es denn gerade in Ingolstadt, in einer Stadt, die natürlich geprägt ist von der Automobilindustrie, wie schwierig ist es denn da, Menschen vom Auto auf die Bahn, auf die Busse zu bringen?
Das geht nur mit Qualität und Qualität kostet Geld und ist natürlich anspruchsvoll, sie zu gewährleisten. Konkret bedeutet das, dass die Linien passgenau für den Nutzer sein müssen. Ein Beispiel aus der Praxis: Wir konnten unsere Beförderungsleistung für Audi-Mitarbeiter, wir haben ja 44.000 Beschäftigte im Audi-Stammwerk in Ingolstadt, konnten wir von 2009 bis jetzt 2019 konnten wir die Anzahl der Jobticket-Nutzer, also die Dauerkunden bei uns, von 500 auf 3.500 versiebenfachen. Und warum gelang das? Dass man also den Anteil auch von Audi-Mitarbeitern, die ja eine hohe automobile günstige Verfügbarkeit haben, trotzdem in den ÖPNV zu bekommen. Auch hier denke ich, der Dreiklang, das Angebot muss stimmen. Es muss also aus dem Wohngebiet attraktive Buslinien und Bahnlinien zum Arbeitsplatz geben. Dann muss es auch eine parallele Qualitätssicherung geben durch Echtzeitinformationen, auch gerade im Problemfall, wenn also Verspätungen, Staulagen auftreten, dass der Fahrgast informiert wird, sowohl an der Haltestelle als auch über Handy-App. Und das Dritte ist, wenn es dann noch unterstützt wird durch den Arbeitgeber, durch die Rabattierung, was Audi auch macht, das ist natürlich vorbildlich, dass hier die Mitarbeiter dann auch noch attraktive Rahmenbedingungen im Tarifbereich haben, dann, glaube ich, kommt sehr vieles zusammen.
Okay, aber trotzdem insgesamt bei 44.000 Audi-Mitarbeitern gerade mal etwas über 3.000, die das auch nutzen. Aber zumindest ein erster Schritt. Herr Herrmann, die Sache mit dem Autostandort ist in Stuttgart nicht anders. Mit Daimler und Porsche, wie schwer ist es da, für eine Verkehrswende einzutreten und damit auch für die Nutzung von Bahnen und Bussen?
Ja, dass es schwierig ist, ist ja, glaube ich, offenkundig. Sonst hätten wir ja schon saubere Luft. Trotzdem kann man sagen, wir haben in den letzten Jahren auch große Erfolge erzielen können. Tatsächlich ist der Zuwachs an ÖPNV-Nutzern im Raum Stuttgart gestiegen, überdurchschnittlich gestiegen. Das liegt auch an den besseren Angeboten, an günstigen Tarifen. Und wir haben jetzt zum Beispiel im Großraum Stuttgart zum 1. April eine große Tarifreform vereinbart. Das ist das Größte, was es je in Deutschland gegeben hat. Wir werden die Sektoren und Zonen drastisch reduzieren, die Tarife vereinfachen und insgesamt deutlich billiger, also preiswerter machen. Und das ist sozusagen genau das Gegenteil von dem, was man über Jahre gemacht hat, jedes Jahr etwas teurer. Also das Angebot wird besser und preiswerter. Und die Tarife werden einfacher, übersichtlicher, das Bezahlsystem wird einfacher. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Weg. Und trotzdem merken wir, es fällt schwer, Menschen dazu zu bringen, dass sie umsteigen. Deswegen, von all dem, was bisher gesagt worden ist, kann ich nur zustimmen. Aber ich will noch eine Sache wichtigerweise ergänzen. Wir müssen auch die Menschen gewinnen und ihnen auch deutlich machen, sie müssen auch einen Beitrag dazu leisten. Der Bus alleine fährt schon gut, aber da müssen auch Menschen einsteigen. Wir haben zum Teil hier alternative Angebote aufgebaut mit Schnellbuslinien, die nicht wirklich angenommen werden. Da merkt man, Menschen sind auch zäh, bis sie sich verändern und umstellen und merken, dass auch der ÖPNV sie schnell und gut ans Ziel bringt.
Welche Rolle spielt denn die Tatsache, dass es in Stuttgart natürlich große Umweltprobleme, Luftprobleme auch gibt, das drohende Dieselfahrverbot. Welche Rolle spielt das dabei, dass Menschen vielleicht doch überlegen, auf Bahnen und Bussen umzusteigen? Also zieht das in Anführungszeichen oder hat sich das noch nicht so durchgesetzt, dieser Gedanke?
Also einen Effekt gibt's, aber der ist nicht so groß, wie wir gehofft haben. Wir haben ja jetzt seit 3 Jahren jeweils im Winter Feinstaubalarm, das heißt, wir geben Alarm, wenn Inversionswetterlage ist, das heißt Stillstand in der Luft, das ist in der Kessellage sehr häufig und dann reichern sich die Schadstoffe in der Luft an und dann kann es eben auch sein, dass eben die Grenzwerte gerissen werden. Das wird jeweils ausgerufen und es wird auch aufgefordert, dass man auf umweltfreundliche Verkehrsmittel umsteigt. Wir haben günstige Tarife, die fast den halben Preis darstellen in der Winterzeit als Umweltticket. Wir hatten auch mal, es gibt auch zum Teil kostenlose Angebote über etwa einen Privatanbieter Movil. All das ist geboten und es hat auch einen Effekt gehabt, aber keinen so großen, wie sich viele versprochen haben. Und das zeigt mir immer wieder, man muss wirklich hart dran arbeiten und immer wieder dafür werben und auch deutlich machen, die dreckige Luft sind nicht die anderen, sondern wenn man selber mit einem Auto fährt, sondern man hat eben halt als jeder Mensch hat eine eigene Verantwortung, muss einen Beitrag leisten und muss sich auch verantwortungsbewusst verhalten.
Professor Sommer.
Ja, also dieses Thema, sagen wir mal, Umwelt oder für die Umwelt fahre ich jetzt ÖPNV. Das ist zwar nett, aber das macht kaum einer, muss man ehrlicherweise sagen. Dennoch ist es gut, daran zu appellieren. Es sind natürlich erstmal meistens persönliche Motive, warum ich mir überlege, welches Verkehrsmittel ich nehme. Vieles ist auch routinisiertes Verhalten und deswegen dauert es ja auch so lange, bis sich manche Dinge eben einfach ändern. Und das stellen wir selber fest, wenn so ein Schnellbussystem eingeführt wird, dass dann vielleicht so nach 3, 4 Jahren dann die vollständige Wirkung dabei eben auch erreicht ist. Ansonsten, das Thema wurde schon genannt, wir brauchen da einen besonderen Mix. Aber wo wir auch sehen, wo die Angebote meistens wirklich auch nicht so toll sind. Und interessant ist, wenn man vergleicht, wir sagen da Reisedauerverhältnis. Wie lange brauche ich mit einem privaten Pkw? Und das vergleiche ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und wenn das irgendwo bei Faktor 2 oder mehr liegt, und das haben sie schon, ich sage mal gerade im Stadt-Umland-Verkehr, dann ist es auch einfach nicht attraktiv. Und wir haben also in den Städten teilweise, in vielen großen Städten, vieles verbessert. Aber wir stellen ja auch fest, dass die Pendlerzahlen, ich meine, das betrifft Stuttgart, das betrifft Frankfurt, das betrifft eigentlich fast jede größere Stadt, auch stark zugenommen haben. Und gerade in den Stadt-Umland-Verkehren, da ist der ÖPNV schwach, da ist die Marktausschöpfung schwach. Und da muss man natürlich massiv investieren. Das sind lange Reiseweiten, das ist CO2-relevant. Das heißt, wenn man das Thema CO2-Ziele im Verkehr, wo wir ja bisher nichts erreicht haben, ernst nimmt, dann muss man da massiv investieren. Und da ist dann sowas wie, ich sage mal, das Karlsruher Modell, wo man im Prinzip von draußen außen in die Stadt reinfährt oder auch in Kassel ja ähnlich mit der Regiotram, das sind dann Systeme, die kosten natürlich Geld, aber das ist natürlich volkswirtschaftlich betrachtet dann eine sinnvolle Investition.
Am Telefon ist unser erster Hörer, Frank Möller aus Detmold. Herr Möller, guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Also, wie Sie schon hören, ich komme aus der Region Ostwestfalen-Lippe. Das Oberzentrum ist Bielefeld und Paderborn sind die Oberzentren. Und die Probleme von Baden-Württemberg, die können, von denen träumen wir nur. Ich habe das detailliert recherchiert. Die ÖPNV-Situation in der Region Freiburg, also die Landkreise um Freiburg und Freiburg selbst, im Vergleich zum Kreis Lippe, Bielefeld und Herford. Das ist ungefähr eine gleiche Bevölkerungsdichte, ähnliche Strukturen. Und wir bezahlen wirklich glatt das Dreifache für die Monatskarte. Und das sind halt Situationen, also es fehlt im Endeffekt an Investitionen, bei uns, wir haben vor allen Dingen eine Benachteiligung. Und das wäre mal ein interessanter Punkt. Wie kann es sein, dass in den Regionen so krasse Unterschiede für die Preise allein schon mal erstmal bestehen? Und natürlich dann die schlechte Infrastruktur. Wir haben zwar, das, was wir haben, ist sehr gut angenommen. Also die Züge, die fahren, werden sehr gut angenommen. Da gab es ein paar kleine Verbesserungen über die Jahrzehnte. Ich fahre da mit seit über 40 Jahren. Aber im Endeffekt, von zum Beispiel von Detmold nach Bielefeld, das ist katastrophal, einen stündlichen Service zu haben. Das sind im Prinzip, wäre das ein S-Bahn-Verkehr.
Ich versuche das mal noch vor den Nachrichten, dass wir das auch geklärt bekommen, diese großen Unterschiede, die es gibt. Vielleicht fragen wir den, der einem Verkehrsunternehmen nämlich in Ingolstadt vorsteht und den Blick natürlich zum Beispiel auch in Richtung Bayern auch hat und darüber hinaus. Herr Frank, woher kommen die großen Unterschiede? Einerseits, was das Angebot betrifft, aber andererseits, was auch die Kosten betrifft und zum Beispiel die Monatskarte und die Preise für die Monatskarte betrifft.
Bei der Gestaltung und dann auch bei der Bepreisung des ÖPNV-Systems gilt natürlich auch der Grundsatz der kommunalen Selbstverwaltung. Die Aufgabenträger haben es in der Hand, hier Vorgaben zu geben und sind natürlich dann auch von ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit her mitgeprägt. In boomenden Regionen, die einen hohen Bevölkerungszuwachs haben und auch hohe Einkommensteuerzuweisungen, fällt es leichter, den defizitären ÖPNV zu finanzieren und zu subventionieren. Je weiter man in strukturärmere Regionen kommt und gerade auch bei einer aufgelockerten Bevölkerung, ist es schwieriger, natürlich ein attraktives Nahverkehrsangebot dauerhaft auch bereit zu halten.
Hermann, ich gebe die Frage auch mal an Sie weiter. Die öffentlichen Kassen sprudeln noch nie so viel Einnahmen wie derzeit auch in diesem Jahr. Also eigentlich müssten da auch Kommunen aus dem Vollen schöpfen. Liegt es daran, wie viel letztlich, ich sage jetzt mal, die öffentliche Hand, also die Bundesländer und damit auch die Kommunen zum öffentlichen Personennahverkehr, wofür ja der Begriff ÖPNV steht, beizutragen?
Ja, also sicherlich ist es notwendig, dass es eine öffentliche Förderung des öffentlichen Verkehrs gibt. Und man kann sehen an den Preisunterschieden, das ist ganz eindeutig, je mehr die kommunale Ebene zuschießt oder auch das Land, desto günstiger die Tarife. Wir haben in Baden-Württemberg an zwei Bereichen angesetzt. Wir haben zum einen viel investiert in den letzten Jahren. Das Land hat viel investiert. Es gibt ja ein Förderprogramm des Bundes, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Da zahlt etwa für den Ausbau einer S-Bahn zahlt der Bund 60% und 20% das Land und 20% die Kommunen. Und wir sind da in den letzten Jahren massiv in Vorhand gegangen. Die Kommunen sind mitgegangen, haben mitfinanziert und deswegen haben wir in den letzten Jahren viele Bundesmittel abrufen können. Andere Bundesländer, andere Kommunen haben offenbar nicht das Geld gehabt oder nicht den Nachholbedarf. Wir hatten einen starken Nachholbedarf. Also da haben wir einiges verbessert. Und dann haben wir eben auch in den Tarifen angesetzt. Freiburg ist genannt worden. Da hat die Region schon seit Jahren einen günstigen Tarif gesetzt, ein Umweltticket, was sehr erfolgreich ist. Mit Abstand das Erfolgreichste. Aber dort müssen wir jetzt auch die Infrastrukturen ausbauen, ein ganzes S-Bahn-System ausbauen für viel Geld. Das machen wir in Stuttgart. War das Problem, dass die Tarife sehr hoch waren, sehr teuer waren. Da sind wir als Land jetzt mit der Landeshauptstadt Stuttgart, mit den Landkreisen dazu übergegangen zu sein. Wir müssen mehr dazu beitragen aus öffentlichen Mitteln, damit die Tarife preiswerter werden. Denn viele haben gesagt, ich würde fahren, wenn es nicht so teuer wäre. Und die Barriere bauen wir jetzt ab und ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir haben auch jetzt einen Baden-Württemberg-Tarif eingeführt, der auch nach dem Prinzip funktioniert, einfach zugänglich, ein Ticket auch verbundübergreifend, ein Preis und sehr günstig. Das
ich
ist
ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen. Gleich gibt es die Nachrichten im Deutschlandfunk. Professor Sommer wollte zum Thema Finanzierung auch noch was sagen. Das werden wir nach den Nachrichten machen. Also, wie finanziert sich der öffentliche Personennahverkehr auf der einen Seite, auf der anderen Seite? Ist es eine politische Entscheidung, ein politischer Wille, der darüber entscheidet, wie teuer die Tickets sind? 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, oder Sie schreiben eine Mail an länderzeit@deutschlandfunk.de. Zweite halbe Stunde der Länderzeit im Deutschlandfunk. Verkehrswende in den Städten. Wie können Busse und Bahnen attraktiver werden? Das ist unser Thema noch bis 11:30. Und Sie können sich gerne beteiligen. Kostenfrei anrufen unter 00800 4464 4464, oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an länderzeit@deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute Morgen: Winfried Herrmann, er ist der Verkehrsminister von Baden-Württemberg. Dr. Robert Frank, Geschäftsführer der Ingolstädter Verkehrsgesellschaft INVG. Und er ist auch Vorsitzender des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen in Bayern und damit auch im Präsidium des Bundesverbandes. Und bei uns ist Professor Carsten Sommer. Er ist Professor für Verkehrsplanung, Straßenentwurf und ÖPNV sowie Leiter des Fachgebietes Verkehrsplanung und Verkehrssysteme an der Uni Kassel. Professor Sommer, nun haben wir vor den Nachrichten über die Finanzierung gesprochen. Im Januar kam die Meldung des Bundesrechnungshofes, die Länder würden ihre Aufgaben bei der Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs vernachlässigen, obwohl es deutliche Zuschüsse, das haben wir eben auch von Herrn Herrmann gehört, von Seiten des Bundes gibt. Also, ist das eine Frage des politischen Willens, wie viel man als Land, als Kommune in den öffentlichen Personennahverkehr steckt?
Ja, würde ich ganz klar unterstützen, ist so. Um einfach mal vielleicht ein Gefühl zu bekommen, jetzt ein bisschen, hole ich ein bisschen aus, unabhängig eigentlich von der konkreten Frage. Wenn man sieht letztendlich, dass die öffentliche Hand in Deutschland pro Jahr ungefähr 25 Milliarden Euro ausgibt für den ÖPNV, kann man sagen, ist das viel, ist das wenig. Wenn man das mal in Beziehung setzt, letztendlich, was gibt denn eigentlich überhaupt die öffentliche Hand, also Bund, Länder, Gemeinden, Sozialversicherung, EU, in Deutschland eigentlich aus, dann liegen wir da bei 1,35 Billionen Euro. Also unter 2% für einen öffentlichen Personennahverkehr, der für Daseinsvorsorge, der für Umweltschutz, der für Klimaschutz und andere positive Aspekte letztendlich gilt. Da muss ich schon sagen, das Thema Wertschätzung des ÖPNVs ist in der Gesellschaft zu wenig verankert. Wir haben jetzt eine Welle, wo der ÖPNV plötzlich alles lösen soll. Wenn man zurückblickt, ist da im Prinzip 20 Jahre und länger wenig passiert. Die eine Kommune hat es besser gemacht als die andere Kommune, keine Frage. Von daher gibt es durchaus Unterschiede. Aber tendenziell war bei vielen noch eher ein Schrumpfkurs. Ob das im Großen die Deutsche Bahn ist oder ob das im Kleinen dann letztendlich kommunale Verkehrsunternehmen sind. Und jetzt plötzlich soll alles besser werden und soll man im Prinzip die Verkehrswende voranbringen.
Professor Sommer, das passt sehr, sehr gut zum Beispiel zu einer Mail, die wir auch bekommen haben, was den ländlichen Raum betrifft. Da sei immer mehr ausgedünnt worden, heißt es, es sei kaum noch eine sinnvolle Vernetzung von Bus- und Bahnlinien da. Langes Warten, das sei in der Provinz der Verkehrsalltag, so schreibt uns Herbert Ebert aus Welsch-Neudorf. Das heißt also, gerade im ländlichen Raum eher die Ausdünnung, würden Sie das schon so sagen?
Tendenziell würde ich sagen, ja. Natürlich gibt es da auch positive Beispiele. Da haben wir ja sogenannte flexible Angebotsformen mit Bedarfsverkehren. Aber die ersetzen natürlich auch nicht, sage mal, einen zuverlässigen Stundentakt oder Halbstundentakt oder, das ist ja für die Stadt noch viel zu wenig, eben andere Taktverkehre. Ne? Da gibt es aber auch, sage mal, einen Nordhessischen Verkehrsverbund, der durchaus jetzt auch sagt über seine Nahverkehrsplanung, wir wollen eigentlich jedes Siedlungsgebiet in einem Stundentakt anbinden. Also auch da kann man natürlich was tun. Aber natürlich ist da ungleich schwerer, um die Leute dann eben zum Umsteigen zu bewegen.
Nun haben Sie die Kosten für den öffentlichen Personennahverkehr, Busse und Bahnen genannt. Wie sieht das denn mit den Kosten fürs Autofahren aus? Weil all das, was wir an Luftverschmutzung erleben, all das, was wir auch erleben an Straßenabrieb und ähnlichen Dingen, kostet ja auch die Allgemeinheit, den Steuerzahler, die Kommune Geld. Ist das mal berechnet worden?
Ja, also da haben Sie vollkommen recht. Da muss ich auch sagen, also wer subventioniert wird, ist vor allen Dingen der Kfz-Verkehr, der Pkw-Verkehr. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben als Fachgebiet jetzt über zwei Forschungsprojekte ein Verfahren entwickelt, wie man letztendlich die kommunalen Kosten im Bereich Verkehr und Infrastruktur erstmal ermittelt und dann auch verursachergerecht auf die verschiedenen Verkehrssysteme, sprich Pkw-Verkehr, Lkw-Verkehr, ÖPNV, Fuß- und Radverkehr aufteilt. Und selbst wenn ich mal betriebswirtschaftlich blicke, dann stellen wir eigentlich fest, wir haben es für drei Beispielkommunen, Kassel, Kiel und Bremen, mal angewendet, stellen wir fest, dass letztendlich viel mehr Mittel im Prinzip in den Pkw-Verkehr fließen, dass der Kostendeckungsgrad, daran wird ja der ÖPNV häufig gemessen, dass der im ÖPNV tendenziell höher ist als letztendlich im Pkw-Verkehr. Und wenn ich dann noch die externen Kosten, das ist genau das, was Sie jetzt ansprechen, ne, ich verschmutze die Luft, ich habe Klimafolgekosten durch die Nutzung des Pkws, dafür kommen eben dann andere Generationen, andere Menschen, der Steuerzahler auf. Wenn man das noch einrechnet, dann wird das letztendlich noch krasser, das Verhältnis zwischen ÖPNV und Pkw-Verkehr.
Am Telefon ist Michael Heurich, der aus Hannover anruft. Herr Heurich, guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde.
Welchen Beitrag würden Sie gerne leisten zu unserem Thema heute?
Ja, ich hatte mit meinem Sohn kürzlich mal ein Gespräch darüber gehabt, über die Finanzierung des ÖPNV. Und mein Sohn ist gerade 18 geworden, der macht sich natürlich viel Gedanken über auch über Umweltaspekte. Und letztendlich ist die Marschrichtung aus meiner Sicht doch auch sehr verständlich und relativ klar. Denn wenn wir als Gesellschaft sagen, Umweltschutz hat einen sehr hohen Stellenwert, dann ist die Entscheidung für den Umweltschutz gefallen. Und demzufolge sind dann so liberale Ansichten, wonach man sich selbst entscheiden kann, welche Verkehrsmittel man nimmt, doch relativ gefallen, nämlich dahingehend, dass man verstärkt auf ÖPNV setzen muss, ihn auch benutzen muss und demzufolge die Gesellschaft, also sprich der Steuerzahler, hier einen erhöhten Beitrag dazu leisten müsste, eigentlich auch absehbar.
Also das heißt, es müsste über Steuergelder mehr Geld auch in Richtung Busse und Bahnen fließen aus Ihrer Sicht?
Ja, na klar. Mhm. Auch mit der durchaus mit der Perspektive, dass dann die einzelne Fahrt für den einzelnen Fahrgast dann günstiger wird, also was er selber bezahlen müsste. Aber dass letztendlich die Grundlast, ich bin gebürtiger Berliner und das Berliner Verkehrssystem funktioniert hervorragend. Man weiß auch, dass die Kosten für die BVG in hohem Maße durch den Steuerzahler abgefangen werden. Ansonsten könnte ein Einzelner die Fahrt kaum noch bezahlen, aber nur deswegen funktioniert es vernünftig. Und diese Idee, die sollte doch eigentlich wesentlich weiter umgesetzt werden.
Ich gebe das mal weiter, vielleicht auch in Richtung Baden-Württemberg, Herr Herrmann. In Baden-Württemberg wird nachgedacht über eine sogenannte Nahverkehrsabgabe. Wie würden Sie das einschätzen? Müssen die Autofahrer, müssen vielleicht auch alle Anwohner und Bewohner einer bestimmten Region sich beteiligen an solch einer Abgabe?
Also wir haben in der Tat in Baden-Württemberg die Diskussion, ob wir nicht die Kommunen in die Lage versetzen, dass sie Einnahmen generieren, aus denen heraus sie dann zum Beispiel den ÖPNV verbessern. Eine Abgabe zum Beispiel von denen, die reinfahren, in den Ballungsraum zu zahlen oder von den Automobilbesitzern zu bezahlen oder von den Einwohnern. Da gibt es unterschiedliche Modelle, aber die Grundidee ist immer, dass man etwas bezahlt für den Verkehr, der belastend ist und dafür etwas bekommt, nämlich besseren ÖPNV-Verkehr. Zum Beispiel gibt es das Modell, dass man quasi eine Monatskarte oder eine Jahreskarte braucht und dann kann man einfahren. Sollte das sozusagen dazu führen, dass der Schwabe, der gern sparen will, dann auch die Karte benutzt und das Auto stehen lässt. Also es gibt da alle Möglichkeiten. Wir haben in Baden-Württemberg das Problem, dazu brauchen wir ein Landesgesetz. Das wird im Moment von den Grünen gewünscht, von der CDU als Koalitionspartner blockiert. Und das ist symbolisch. Es gibt einfach in der Gesellschaft nicht nur die, die wir heute jetzt gerade hier hören, auch durch die Hörerbeiträge, die Einsicht haben, ÖPNV muss ausgebaut werden, sondern es gibt eben auch die Autofahrer, die ständig das Gefühl haben, sie werden benachteiligt. Das muss man mal zur Kenntnis nehmen. Das überrascht einen, dass es Menschen so fühlen, aber Autofahrer sind so lange privilegiert worden, dass viele jede Einschränkung schon als schwere Beschädigung ihrer Interessen ansehen. Ich möchte aber gerne noch was grundsätzlich sagen, weil ich nicht mit allem einverstanden war, was vorher gesagt worden ist. Im Grundsatz ist es wahr, dass in den letzten Jahrzehnten Kommunen und die Bundesländer und der Bund deutlich zu wenig Geld für den öffentlichen Verkehr ausgegeben haben. Insbesondere die Deutsche Bahn wurde praktisch kaputt gespart, kaputt saniert. Und darunter leiden wir heute alle. Das ist im Prinzip alles richtig. Und richtig ist auch, dass eine Gesellschaft, die so mobil ist wie die unsere, es gab noch nie mehr Mobilität als heute, die muss deutlich mehr Geld ausgeben, mehr investieren in Mobilitätssysteme insgesamt. Ich will aber schon auch sagen, es gibt da auch natürlich die, die an der Wende arbeiten. Seit 8 Jahren bin ich jetzt bald Minister und wir arbeiten hart an dieser Wende. Wir haben zum Beispiel die Perspektive, wir wollen im ganzen Land und zwar in Stadt und im ländlichen Raum eine Mobilitätsgarantie mit öffentlichen Verkehrsmitteln schaffen. Und dazu haben wir auch schon große Schritte getan, etwa dadurch, dass wir jetzt ein System von Metropolexpresszügen einführen, wo im Halbstundentakt etwa wie bei einer S-Bahn aus dem weiten Umfeld etwa der Region Stuttgart in die Stadt rein diese Züge fahren lassen. Wir haben dort, wo es keinen Schienenverkehr gibt, fördern wir sogenannte Regionalschnellbusse mit einem hohen attraktiven Standard und die eben schneller sind als normale Omnibusse oder Stadtbusse. Und wir verbinden auch die Oberzentren miteinander mit solchen Systemen. Also wir machen große Schritte und legen aber Wert, es muss ein systematischer Ansatz sein und es muss sozusagen ein Grundangebot geben. Von früh morgens, also ab 5 bis 24 Uhr abends und auch am Wochenende im ganzen Land im Grundtakt und vernetzt zwischen Schiene und Straße.
Hermann, und trotzdem haben Sie gesagt, eben zu Beginn der Sendung ist es immer noch enttäuschend, was die Zahl derer betrifft, die tatsächlich auch den Umstieg in Richtung ÖPNV auch tun. Da werden wir gleich noch mal einen Moment drauf verwenden. Professor Sommer, was halten Sie von der Idee, dass man sagt, okay, Autofahrer, die in die Innenstadt fahren wollen, die müssen dann auch ein Nahverkehrsticket kaufen. Hier kommt zum Beispiel aus Braunschweig Peter Stoppock, der sagt, wenn jemand ein Auto kauft, der bekommt automatisch ein Gratisticket auch des ÖPNV, könnte man auch so machen und damit tatsächlich auch die Motivation, vielleicht das Auto öfter stehen zu lassen. Also müssen da ganz neue Wege beschritten werden?
Also das finde ich grundsätzlich einen guten Ansatz und in der Tat, wir haben also in Deutschland, sag mal, die Nutzerfinanzierung über die Fahrgeldeinnahmen, das ist ungefähr die Hälfte der Mittel und die andere Hälfte ist eben die Steuerfinanzierung. Und ich denke auch, wir brauchen letztendlich schon eine dritte Säule, wir sprechen da von Drittnutzern oder von Nutznießern. Und natürlich ist der Autofahrer gerade in den Ballungsräumen ein Nutznießer des ÖPNV. Weil wenn man sich vorstellt, alle ÖPNV-Kunden würden jetzt irgendwie auch mit dem Auto fahren, dann ist ja nicht nur in der Hauptverkehrszeit die Straßen dicht, sondern auch darüber hinaus. Das heißt, dann hätten wir noch mehr Probleme. Und von daher ist auch der Autofahrer Nutznießer eines guten ÖPNV und deswegen kann man ihn oder sollte man ihn eben auch dort mit in der Finanzierung teilhaben. Es gibt genauso, ich sage mal, Mieter, Immobilienbesitzer, Arbeitgeber, die gut mit dem ÖPNV erschlossen sind. Auch die sind Nutznießer. Die brauchen weniger Stellplätze. Der Arbeitgeber, wenn die Leute eben dann, ich sage mal, mit einem zuverlässigen ÖPNV ausgeruht zur Arbeit kommen, sind die arbeiten sie auch besser tendenziell als natürlich, wenn ich irgendwie vorher im Stau gestanden habe. Das heißt, es gibt da viele Nutznießer und da sind andere Länder deutlich weiter bei der Finanzierung. Wenn man nach Frankreich guckt, wo alleine 40% letztendlich über Arbeitgeberbeiträge eigentlich des gesamten ÖPNVs finanziert wird. Oder wenn Sie sich nach Wien gucken mit der Dienstgeberabgabe und mit einer Parkraumbewirtschaftung, wo letztendlich 150 Millionen Euro erlöst werden pro Jahr, für den der auch in den ÖPNV mit einfließt.
Also mal, das heißt also, wir reden jetzt hier nicht über Jobtickets, sondern wir reden darüber, dass Arbeitgeber eine bestimmte Abgabe zum öffentlichen Personennahverkehr leisten müssen in Frankreich oder im Ausland. Und damit auch attraktiv entsprechend auch Busse und Bahnen dort auch fahren können.
Genau, also das ist jetzt ein Beispiel mit dem Arbeitgeber als einen Nutznießer. Das kann man eben aber, man könnte es eben auch, es gibt es den Begriff des Bürgertickets, auch auf alle Bürger beziehen. Man kann es auch auf unterschiedliche Gruppen beziehen, aber dadurch, dass sie ein Nutznießer sind, dass sie auch Geld einsparen, ne, die haben ja wirklich Vorteile davon, geht es darum, dass man eben diese Vorteile letztendlich eben auch mit abgreift. Und wir haben in anderen Bereichen auch Beiträge, wir haben ja sogar Erschließungsbeiträge. Also wenn eine Straße neu gebaut wird oder Straßenausbaubeiträge, dann muss im Prinzip der Anwohner das auch mitbezahlen. Und warum soll er auch nicht ÖPNV-Anlagen mitbezahlen? Dabei.
Herr Frank.
Gerne, zur Finanzierung würde ich mich auch gerne noch mit einbringen.
Gerne, dann machen Sie es kurz. Bitte.
Der aktuelle Stand ist, dass wir jetzt schon natürlich Fördermittel in erheblichem Maße brauchen und auch wenn es keine weiteren Kapazitätserweiterungen geben sollte, würden doch die hohen Tarifabschlüsse, also jetzt in den Branchen, wir haben auch gerade Nachrichten gehört, 6% Forderungen der Gewerkschaften, werden die Kosten im ÖPNV, die gerade im Busbereich 50% Personal gebunden sind, weiter steigen. Jetzt rede ich noch nicht von einer zusätzlichen, deutlichen Ausweitung der Kapazitäten. Da brauche ich zusätzliches Personal. Ich rede jetzt nur vom Status quo. Wir wollen aber ja die Verkehrswende erreichen. Das heißt, wir müssen in den Ballungszentren unsere Infrastruktur erweitern, aber auch den Fahrbetrieb. Wir brauchen größere Flotten an Verkehrsmitteln, an Bussen, an Bahnen, an U-Bahnen. Auch die müssen alle finanziert werden. Und vor diesem Hintergrund, wenn wir diese Erweiterung wollen, und jetzt rede ich aber noch nicht über die sogenannte Antriebswende, die Elektromobilität in den Bussen, die wird noch einmal einen riesigen Druck auf die Finanzierung ausüben und den ÖPNV teurer machen. Und wenn ich das alles jetzt sehe in einer Zeit, wo es uns wirtschaftlich als Bund insgesamt noch sehr gut geht, aber erste Anzeichen am Horizont erkennbar sind, dass es vielleicht zu einer Eintriebung kommen könnte oder weitere belastende Faktoren auf den Bundeshaushalt hinzukommen, Stichwort auch Brexit, dann muss ich sagen, mit Augenmaß und nachhaltige Finanzierung im Blick haben und nicht nur fordern und Postulate aufstellen, sondern die Finanzierung, die wir haben, im Status quo sichern. Und dazu gehört aus Sicht der Branche auf jeden Fall das Tarifniveau, das wir jetzt haben und jetzt nicht das Tarifniveau der Beschäftigten, sondern die Ticketpreise nicht nur teuer reden, sondern sehen, dass sie bereits zu 50% rabattiert werden durch die öffentlichen Haushalte.
Aber wir sehen ja, Herr Frank, zum Beispiel jetzt Baden-Württemberg, dass, wenn der politische Wille da ist, man durchaus auch Tickets bis zu 30% noch senken kann, wenn zum Beispiel Kommunen oder auch Länder bereit sind, auch dafür einzutreten. Ich will eins noch aufgreifen, Herr Frank, weil mehrere Hörer uns geschrieben haben und die haben mal den Blick zurückgeworfen. Wir haben ja hier eben gesagt, oder Sie haben gesagt, auch in den letzten 20 Jahren, da ist eine Menge passiert. Aber hier rufen oder schreiben uns auch Hörer, die sagen, wenn man mal zurückgeht, ich bin Jahrgang 64 in Pforzheim zum Beispiel geboren und damals gab es elektrisch betriebene Oberleitungsbusse, es gab Schaffner an Bord, die Hauptlinien sind im 7,5-Minuten-Takt gefahren. Also war es vielleicht früher tatsächlich besser und dann ist vieles weggespart worden und jetzt versucht man so langsam wieder vielleicht an frühere Zeiten anzuknüpfen. Ist da was dran an dieser Vermutung?
Richtig ist sicherlich durch Koch-Steinbrück 2004, durch verschiedene Sparmaßnahmen vom Bund und die dann auch häufig in den Ländern und in den Kommunen aufgrund der knappen Haushaltskassen generell weiter betrieben wurden, gab es eine Zeit, in der gespart wurde, gerade leider auch in der Infrastruktur. Und diese Zeit ist aber zu einem Ende gekommen. Ich denke auch, die deutliche Anhebung und die Verstetigung der Regionalisierungsmittel für den Schienenpersonennahverkehr 2015 beschlossen vom Bund ist ein starkes Signal positiv an die Länder, die dann auch einstimmig das im Bundesrat mitgetragen haben, hier für eine Verstetigung und eine auch weitere Anhebung der Finanzierungsmittel im Schienenpersonennahverkehr zu sorgen. Das muss jetzt in den Kommunen noch fortgeführt werden. Fiel auch schon das Stichwort GVFG, das ist das Bundesgesetz, das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Das ist über 20 Jahre versteinert gewesen, so haben wir das als Branchenverband genannt, auf einem Niveau von 333 Millionen Euro. Und damit wurden im Prinzip 20 Jahre lang trotz Inflation immer weniger Infrastrukturvorhaben in den Kommunen finanziert.
Okay,
hier gibt es ja jetzt jetzt das Vorhaben des Bundes, das auf 1 Milliarde Euro anzuheben. Das ist auch sehr, sehr wichtig aus unserer Sicht, denn davon kann ich bezahlen, nicht nur die Verkehrsmittel. Ich brauche Haltestellen, ich brauche moderne Informationsterminals, Handy-Ticketing, Anschlussstellen, Übergänge, also auch viele Basisausstattungen im technischen Bereich, die alle Geld kosten. Und da ist es wichtig,
Frank,
dass wir eine Verstetigung der Bundesmittel bekommen.
Ich muss ein bisschen schauen, weil zwei Hörer in der Leitung warten, die natürlich auch zu Wort kommen sollen vor der Nachrichten. Tom Berger ist schon eine ganze Zeit am Telefon. Herr Berger, was sind Ihre Argumente? Eher pro Bus und Bahn oder eher Richtung Auto?
Guten Tag.
Guten Tag.
Für mich stellt sich die Frage schon ganz anders.
Ja.
Denn ich denke, die ganze Diskussion, nicht nur hier in der Sendung, sondern allgemein in der Gesellschaft, läuft in eine völlig falsche Richtung. Wenn es nur darum ginge, dass man mit ÖPNV oder mit PKW nur von A nach B kommen will, dann wäre das überhaupt kein Thema. Ich war sehr, sehr viel in der dritten Welt und dort gibt es überhaupt kein Problem, einen ganz exzellenten öffentlichen Personennahverkehr zu finanzieren. Wenn es dort möglich ist, dann ist es bei uns erst recht möglich. Der Punkt ist aber eben der, dass es beim Auto, beim privaten Auto, nicht darum geht, von A nach B zu kommen. Die entscheidenden Argumente sind, dass es einerseits die Freiheitsräume des Bürgers extrem erweitert und dass es in unserer Gesellschaft das herausragende Statussymbol darstellt. Die Sache mit dem Statussymbol könnte man, die ist kulturell bedingt und die könnte sich dann sicherlich irgendwie ablösen lassen. Aber die Freiheit ist unverzichtbar. Solange der ÖPNV nicht nur ansatzweise diese Freiheit bereitstellen kann, wird er keine Chance bei uns haben.
Ich mache das mal, mache mal einen Punkt, Herr Berger, weil tatsächlich auch noch unser nächster Hörer zu Wort kommen soll vor den Nachrichten, will das aber kurz in die Runde reingeben. Herr Herrmann, wenn ich das richtig verstehe, dann können Sie als Verkehrsminister auch in Anführungszeichen als grüner Verkehrsminister machen, was Sie wollen. Am Ende geht es um persönliche Freiheit und am Ende geht es um Statussymbol. Ist das so? Und dem hat man vielleicht auch mit niedrigen Preisen und Tarifen kaum etwas entgegenzusetzen?
Also bei manchen geht es auch darum, vielleicht auch bei vielen, aber natürlich ändert sich da gerade auch vieles. Gerade die junge Generation ist eher auf andere Statussymbole ausgerichtet, denn aufs Auto oder aufs Auto besitzen. Da gibt es ja Gott sei Dank weltweit Untersuchungen, die das zeigen, dass man eher Auto nutzen will, als es besitzen will, dass man überhaupt mobil sein will, egal mit welchem Transportmittel. Und daraus leite ich ab, wir müssen sozusagen ein gut funktionierendes Gesamtsystem anbieten, was umweltfreundlich ist, was praktikabel ist und was preiswert ist und was möglichst umweltfreundlich ist. Das gilt dann für das Auto wie für den kleinen Bus, der bedarfsgerecht den ländlichen Raum oder die Randzonen abdeckt. Also wir brauchen im öffentlichen Verkehr sicherlich mehr Flexibilität, um eben auch diese Freiheits- und Individualbedürfnisse besser befriedigen zu können.
Jürgen Benzing ist jetzt am Telefon. Herr Berger, erstmal herzlichen Dank für Ihre Äußerungen. Herr Benzing, guten Morgen.
Guten Morgen.
Welche Idee haben Sie, um den öffentlichen Personennahverkehr, Busse und Bahnen zu stärken?
Also ich würde mal vorschlagen, man könnte, also jeder hätte jetzt eine Jahreskreditkarte, die ist mit dem entsprechenden Betrag beladen. Und mit dieser fahre ich im öffentlichen Nahverkehr. Dafür bekomme ich von meiner Kfz-Steuer und Kfz-Versicherung einen Abschlag. Das kann ich also einrechnen oder einrechnen lassen und dementsprechend reduzieren sich die Kosten für mein Kraftfahrzeug, das man im ländlichen Raum ja bislang unbedingt braucht, weil die Anbindungen ja doch relativ dürftig sind.
Also je mehr ich fahre mit Bussen und Bahnen, desto weniger zahle ich zum Beispiel an Kfz-Steuer und vielleicht auch an Kfz-Versicherung. Das ist Ihr Vorschlag. Ja. Professor Sommer, ich gebe das mal an Sie weiter als Erstes.
Ja, das ist schon ein interessanter Ansatz und ich denke, bei dem ganzen Thema Tarif, da haben wir noch durchaus viel Innovationspotenzial. Es ist ja so, dass im Zuge der Digitalisierung das ganze Thema, wir nennen das elektronisches Ticketing, dass man mit Smartphones, mit Chipkarten eben dann letztendlich den ÖPNV nutzt und eben nicht mehr so klassische Papierfahrausweise kauft, sondern dass man im Prinzip mit Chipkarte, mit Smartphone die Systeme nutzt und dann im Nachgang eben auch die Fahrt abgerechnet wird. Und durch diese Systeme hat man im Bereich des ÖPNV-Tarifes viel mehr Möglichkeiten, letztendlich Dinge umzusetzen. Wir haben da jetzt im Rahmen einiger Forschungsprojekte mit dem Rhein-Main-Verkehrsverbund und dem NVV das ein oder andere getestet. Eine Idee war eben, ich sage mal so, das Thema Bahncard auf den Nahverkehr zu übertragen, weil natürlich gerade für Gelegenheitskunden der Einstiegspreis relativ hoch ist bzw. hoch wirkt. Es ist ja manchmal auch einfach die Wahrnehmung oder die Wahrnehmung entscheidet ja auch dann darüber, was ich eben letztendlich, wie ich handle. Und da haben wir gesagt, okay, du zahlst einmal 5 € im Monat und dann kriegst du 50% Rabatt. Und da haben wir festgestellt, ich war selber überrascht, hätte schon eine gewisse positive Wirkung erwartet. Wir haben das sehr dezidiert, systematisch evaluiert. Und wir haben also immense, ich sage mal, Fahrgastzuwächse dabei entdecken können. Und so kann man sich andere Dinge vorstellen. Also in Südtirol zum Beispiel, da gibt es eben einen Tarif. Und je mehr sie nutzen, desto mehr Rabatt bekommen sie dann auch. Und das sind Dinge, die konnten wir bisher im ÖPNV nicht umsetzen. Da sehe ich noch durchaus Potenziale, wo die Branche eben doch auch den einen oder anderen dann zum Umsteigen bewegen kann. Richtig ist aber auch, vielleicht darf ich das nochmal sagen, dieses Thema, ich habe es vorhin mal angesprochen, mit dem Statussymbol. Wir reden da in der Verkehrswissenschaft von subjektiv gebundenen Personen. Das heißt, da sind Personen, da kann man machen, was man will, die haben nur das Auto im Kopf. Die wissen einmal gar nicht, dass es da irgendwie eine Haltestelle gibt vor ihrer Haustür, aber die haben auch Vorstellungen oder Ängste, die sagen dann einfach, ich will mit den Leuten noch nicht im Bus sitzen. Das sagen sie nicht so offen unbedingt, das ist ja, finde ich, gerade gerne gehört, aber da können sie natürlich vieles machen, aber sie können nicht jeden erreichen, das muss man ehrlicherweise sagen. Und das sind Dinge, wo ich gesagt habe, da muss man versuchen, dann über Mobilitätsmanagementmaßnahmen zu den Menschen hingehen, reden, den einen oder anderen kann man überzeugen, das ist eine Sisyphusarbeit, aber das kombiniert mit Angebotsmaßnahmen hat sich gezeigt, dass man da am meisten erreichen kann.
Bahncard auch zum Beispiel für den Nahverkehr, Herrmann, gibt es da durchaus auch noch Ideen, routinierte Wege vielleicht auch zu verlassen, neue Wege auch auszuprobieren, der viel fährt, bekommt viel Rabatt zum Beispiel auch bei Bussen und Bahnen, also Ideen, die durchaus aufgreifenswert sind?
Ja, die gibt's und die verfolgen wir auch. Gerade in Baden-Württemberg haben wir jetzt neu eingerichtet einen BW-Tarif und damit verbunden ist auch ein neues Ticketing. Wir haben das ausgeschrieben, da können Sie verschiedene Menschen und Firmen bewerben, um das zu vertreiben. Also wir haben quasi den Vertrieb, wenn Sie so wollen, in den Markt gegeben, nicht an wenige gebunden. Das heißt, es ist ein Geschäftsmodell, Tickets zu verkaufen und zwar möglichst natürlich viele moderne elektronische Formen. Und wir haben zum Beispiel dieses Südtiroler Modell uns angeguckt. Das könnte auch für uns eine Perspektive sein, dass man die Rabattierung sozusagen denen vor allem gibt, die viel fahren, also Vielfahrerrabatt. Also ich glaube wirklich, dass da eine Menge noch möglich ist und gerade die neuen Technologien es auch ermöglichen, rein technisch ermöglichen, die junge Generation da auch sehr affin ist.
Wir werden,
und da glaube ich, dass wir da schon einiges bewirken können.
Wir werden nach den Nachrichten darüber reden müssen. Wir werden nochmal darüber sprechen, ob tatsächlich über die Preise auch einiges erreicht werden kann. Das 365-Euro-Jahresticket ist da im Gespräch. Wien ist da immer so ein Vorbild. Aber natürlich auch moderne, neue digitale Apps, mit denen wahrscheinlich auch und vielfach auch es leichter ist, Busse und Bahnen zu nutzen. Darüber mehr nach den Nachrichten. Hier noch einmal die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie anrufen wollen. 00800 446 4464 oder Sie schreiben eine Mail und zwar an länderzeit@deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk Länderzeit.
Letzte halbe Stunde der Länderzeit zum Thema Verkehrswende in den Städten. Wie können Busse und Bahnen attraktiver werden? 00800 446 4464, falls Sie noch anrufen wollen. Oder Sie schreiben eine Mail an länderzeit@deutschlandfunk.de. Noch einmal meine Gäste hier in dieser Runde. Professor Carsten Sommer, er ist Professor für Verkehrsplanung, Straßenentwurf und ÖPNV sowie Leiter des Fachgebietes Verkehrsplanung und Verkehrssysteme an der Uni Kassel. Winfried Herrmann, der Verkehrsminister von Baden-Württemberg, ist mit in der Runde. Und Dr. Robert Frank, er ist Geschäftsführer der Ingolstädter Verkehrsgesellschaft INVG, Mitglied im Präsidium des Bundesverbandes des Deutscher Verkehrsunternehmen. Und er ist Vorsitzender dieses Verbandes in Bayern. Nun haben wir vor den Nachrichten über Preise, über Geld gesprochen. Professor Sommer, vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst. Es gibt viele Hörer, die anrufen, die sagen, eigentlich müsste das kostenfrei sein. In Luxemburg wird es 2020 eingeführt. Andere sagen, schaut doch Richtung Wien, 365 € Jahresticket, das heißt pro Tag 1 €, um den Nahverkehr zu nutzen, wäre das kein Weg. Es gibt mehrere Modellstädte auch in Deutschland zur Verbesserung der Luftqualität, Essen, Bonn, Mannheim, Herrenberg und Reutlingen. Da war auch zunächst die Idee, das könnte man doch kostenlos anbieten. Da haben die Verkehrsunternehmen gesagt, oh Gott, da haben wir gar nicht die Kapazitäten. Jetzt ist man in Bonn zum Beispiel beim 365 € Jahresticket. Ist das ein Weg, um Menschen vom Auto, von der Straße auch in Richtung Busse und Bahnen zu bekommen?
Ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, es ist eben sehr komplex, die Entscheidung für ein Verkehrsmittel. Und da spielen Preise eine Rolle, aber mein Eindruck ist, dass das häufig auch überschätzt wird. Wir hatten schon über das harte Angebot gesprochen, wir hatten über Statussymbole gesprochen, vieles spielt letztendlich dabei rein. Wenn man sich das mal genauer ansieht und auch wir haben uns wissenschaftlich mit verschiedenen Modellen beschäftigt, zum Beispiel eben auch mit Wien. Also Wien ist vorab gesagt insgesamt wirklich ein, sagen wir mal, positives Beispiel für eine europäische Stadt, wie man eine Verkehrswende angehen kann, die eigentlich schon konsequent über 15, 20 Jahre die Dinge nicht nur planen, sondern auch umsetzen. Und die haben eben auch nicht nur einen sehr hohen ÖPNV-Anteil von ungefähr 40% an allen Wegen, bezogen auf die Wiener allerdings, nicht auf alle Wege, und eben auch doch einen relativ geringen letztendlich Anteil von Pkw-Fahrten. Also geringer als alle deutschen Städte. In Deutschland ist ja Berlin, wenn man so will, die Stadt, wo der Pkw-Verkehr am geringsten ist. Jetzt ist die Frage, das 365-Euro-Ticket, ist das jetzt der Heilsbringer oder nicht? Ich habe manchmal den Eindruck, es wird sehr stark eben doch als Heilsbringer gesehen. Wir haben das untersucht und wir haben eigentlich festgestellt, dass die Effekte, die es in Wien gegeben hat, das war vor allen Dingen, dass jetzt sehr viele dieses Ticket haben, aber es hat eigentlich kaum zu einem Fahrgastzuwachs geführt. Also die steigenden Fahrgastzahlen waren sogar vorher die Jahre höher als nach Einführung des 365-Euro-Tickets. Und der Marktanteil im ÖPNV ist da auch gar nicht gestiegen.
Herr Herrmann, ist das eine Idee? Sie haben gesagt, Stuttgart, wir werden im April die Preise um 30% bis zu 30% senken. Warum nicht gleich das 1-Euro-Ticket und damit das 365-Euro-Jahresticket?
Ja, weil das insgesamt natürlich sehr teuer wird und weil Sie ja immer dann in jedem Gemeinderat oder in jedem Landtag eine Mehrheit dafür finden müssen, dass das Ganze öffentlich finanziert wird. Und da sitzen halt auch viele Autofahrer, die sagen, mein Auto zahlt auch keiner. Warum soll ich das dem ÖPNV nicht so sagen? Da gibt es ja manchmal ganz simple Argumente. Also ich will ganz grundsätzlich sagen, ich bin kein Anhänger des Nulltarifes. Wir wollen in den nächsten Jahren insgesamt den öffentlichen Verkehr deutlich verbessern, modernisieren, attraktiv machen, vielfältige Angebote machen, ihn beschleunigen, die Umsteigsmöglichkeiten verbessern. Das sind alles riesige Investitionen und dann gleichzeitig kein Geld dafür zu nehmen, das wird nicht zusammenpassen.
Aber Hermann, wir haben ja
ich bin noch nicht ganz fertig. Ich wollte sagen, entscheidend ist, dass die Menschen das Gefühl haben, es ist preiswert, es ist angemessen. Und bei uns haben viele gesagt, die Preise sind zu hoch. Und jetzt sind wir runtergegangen, jetzt merken wir, dass die Leute sagen, ja, das ist ein fairer Preis. Es muss ein fairer Preis sein, dann wird es akzeptiert.
Nun haben wir ja auch die Vorschläge gehört, wir haben auch schon drüber diskutiert, auch Ihr Ministerpräsident, da ist die Nahverkehrsabgabe im Gespräch, das Stichwort City-Maut taucht auf. Der Chef des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung, auch Mitglied des Sachverständigenrates der Bundesregierung, Christoph Schmidt, schlägt das zum Beispiel auch für das Ruhrgebiet vor. Also es gäbe ja durchaus auch alternative Einnahmequellen, die man durchaus auch nutzen könnte, um dann vielleicht das Angebot selber auch günstiger zu machen. Warum wagt man sich da nicht ran?
Da bin ich ja sehr dafür, aber wie gesagt, da brauchen Sie Mehrheiten, parlamentarische Mehrheiten. Also es gibt aus meiner Sicht zwei Wege. Einmal können die Länder Nahverkehrsabgabengesetze machen. Da kann man verschiedene Varianten sich ausdenken. Das kann die Voraussetzung sein, damit eine Kommune diese Option zieht. Dafür bin ich sehr. Wenn eine Kommune überzeugt ist, wie zum Beispiel in Baden-Württemberg, die Stadt Tübingen, da gibt es eine Mehrheit für einen Nulltarif und eine Nahverkehrsabgabe. Der Kommune würden wir gerne die gesetzliche Voraussetzung geben, ist blockiert durch die CDU. Anderswo gibt es ein anderes Modell. Auf Bundesebene könnte man die City-Maut einführen, dann hätten die Kommunen die Möglichkeit, nicht die Pflicht, aber die Möglichkeit, wenn sie darin ein gutes Steuerungsinstrument sehen, dass sie die nutzen können. Also wir müssen den Kommunen Möglichkeiten schaffen, dass sie eine zusätzliche Finanzierung kommen, um die Qualität des Angebots deutlich verbessern zu können und die Tarife so absenken zu können, dass sie attraktiv sind.
Herr Frank, würden Sie auch dafür plädieren, dass man die Einnahmenseite durchaus stärkt, indem man auch neue, andere Wege geht, als immer nur zu sagen, okay, wir schauen mal, was die Kommunen und die Länder und der Bund uns am Ende zur Verfügung stellen?
Man muss über vieles nachdenken und es gibt gute Ansätze, sicherlich auch in anderen europäischen Ländern, die sollte man alle aufgreifen. Aber dabei nicht die zwei Säulen, auf denen die Finanzierung jetzt ruht, in Frage stellen oder noch weiter aushöhlen. Das ist zum einen die Nutzerfinanzierung und eben auch die staatlichen Zuweisungen von Bund und vom Land sowie die kommunalen Defizitausgleiche. Wenn es mehr Geld gibt, ist die Branche gerne bereit, auch mehr zu investieren. Ich habe ja vorher schon darauf hingewiesen, wir sind in einer Zeit, wo mehr von uns erwartet wird, eine deutliche Kapazitätsausweitung in den Metropolen, in den großen Städten und neu auch Bedienformen, flexible in den bisher nicht so gut angebundenen Landkreisen und im ländlichen Raum generell anzubieten. Beides wird Geld kosten. Wir haben Personalmangel in der Branche. Wir brauchen 40.000 Mitarbeiter in ganz Deutschland in den VDV-Unternehmen, die momentan nicht besetzt werden können, also offene Stellen. Hier ergibt sich ein zusätzlicher Preisdruck und ich halte es nicht für sinnvoll, jetzt immer nur über Tarife zu reden, wie wir es noch günstiger machen. Wir müssen einen Blick darauf legen, wie können wir es besser machen. Ich möchte auch noch ein Argument mit einbringen. Wir haben auch in Deutschland eine sehr bewährte, gute Partnerschaft mit dem privaten Mittelstand. Da gibt es sehr viele Unternehmen, die auch organisiert sind im Bundesverband der deutschen Omnibusunternehmer, die gute Ideen haben, die nah am Kunden sind, häufig mittelständisch, kleine Unternehmen, die im regionalen Bereich seit Jahrzehnten Erfahrung haben. Dieses Potenzial sollten wir auch nutzen und in bewährten Kooperationen das dann im Sinne des Fahrgastes auch umzusetzen.
Roland Janisch ist am Telefon und er ruft aus Hamburg an. Herr Janisch, grüße Sie.
Ja, hallo.
Was ist Ihre Idee, Ihr Vorschlag?
Also ich brauche nur zwei politische Änderungen, damit das einigermaßen gut alles durchläuft im ÖPNV. Und zwar haben wir in der Bundesrepublik das Gleichheitsprinzip. Das heißt, überall in allen Länderbereichen und Regionen sollen ähnliche Lebensbedingungen herrschen. Also muss ich wie im Länderfinanzausgleich von der Bundespolitik ein Instrument schaffen, dass die ÖPNV-Preise überall gleich oder ähnlich sind. Das ist die erste Voraussetzung, sonst verstoßt man schon gegen dieses Gleichheitsprinzip. Das ist das Erste. Da muss ein politischer Wille her, der ist, glaube ich, machbar. Mhm. Und das Zweite ist, gucken wir uns das, wie Sie schon in der Sendung gesagt haben, in Wien das ab, 1 Euro pro Tag, dann habe ich genug Einkommen für die Jahreskarte und man könnte so ja so weit gehen, dass man sagt, die Vorhaltung des ÖPNV-Angebotes ist ja da für alle Bürger, dass diese Busse, Schienen, alles zur Verfügung gestellt werden. Also kann ich überlegen, ob ich nicht jeden Bürger 1 Euro pro Tag einmal im Jahr abziehe durch eine Abgabe oder irgend sowas. Dann ist genug Finanzierung da, dann gibt es nicht dieses Ticket, dieses, da muss ich gucken und da kann jeder Bürger dann dieses System nutzen. Das ist einfach, überschaubar, gerecht und billig. Für den Bürger.
Okay, Herr Janisch, herzlichen Dank. Gebe ich gerne in die Runde rein. Bleiben wir bei dem Gleichheitsprinzip. Professor Sommer, ist da was dran zu sagen, eigentlich müsste überall an allen Orten ein ähnliches Preissystem herrschen in Deutschland?
Ja, ich meine, die Orte sind ja nicht überall gleich, sondern wir haben ja doch sehr unterschiedliche Bedingungen, also sowohl was jetzt die Verkehrsangebote betrifft, auch im ÖPNV, aber auch bei den anderen Verkehrssystemen. Wir haben ganz unterschiedliche Raumstrukturen und da muss man schon eben dann auch unterschiedlich mit umgehen. Also von daher,
wir haben ja eben schon auch gelernt von einem Hörer in Freiburg, gleiche Distanz, Monatskarte 55 Euro, Detmold und Umgebung 180 Euro, also da sind ja schon auch deutliche Unterschiede.
Definitiv, also das ist auch so, dass natürlich der ein oder andere Aufgabenträger mehr tut und der andere weniger tut und da gibt es auch da gewisse Ergebnisse. Aber jetzt zu sagen, wir machen da alles gleich, das glaube ich, geht am Thema vorbei. Aber interessant war auch, dass jetzt was der Anrufer eben meinte, eben auch dieses Thema eigentlich, ich sage mal Bürgerabgabe, ne? Da hat er ja recht, da wird ein ÖPNV-System vorgehalten und warum soll man da nicht auch im Prinzip für diese Vorhaltung des Systems eben auch einen Bürgerbeitrag als extra Säule, und da muss ich dem Dr. Frank recht geben, es geht nicht darum, dass wir jetzt die anderen Mittel irgendwie runterfahren, sondern es geht ja darum, wir brauchen für viele Aufgaben, wir brauchen für Klimaschutz, wir brauchen für Umweltschutz, wir brauchen für Daseinsvorsorge, für den Investitionsstau, der da ist, um was aufzuholen, brauchen wir sehr, sehr viel Geld. Und da braucht man eben eine dritte Säule und deswegen wäre das ein Weg, wie man auch was machen kann.
Herr Herrmann, ist die Argumentation nachvollziehbar? ÖPNV steht für jeden Bürger, jede Bürgerin zur Verfügung, also möge doch bitte auch jeder da eine entsprechende Abgabe leisten?
Also prinzipiell ja, es ist notwendig, dass wir die dritte Finanzierungssäule brauchen. Es ist auch notwendig, dass sich übrigens die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mehr beteiligen, wie das in Frankreich der Fall ist. Aber ich will nochmal bei der Debatte eines festhalten. Ich finde nicht, dass wir die Illusion verbreiten sollten, alles ist umsonst für den, der es nutzt, sondern ÖPNV ist teuer, kostet was, verbraucht auch Umwelt, verbraucht auch Energie. Und das muss auch ein Nutzer spüren. Also deswegen muss er auch seinen Eigenbeitrag leisten. Und es braucht eben halt auch die steuerliche Zuwendung. Und deswegen glaube ich, wir brauchen einen guten Mix. Ich will zu dem Hörer Janisch noch sagen, die Welt ist in Deutschland so einfach leider nicht. Wir leben in einem föderalen Staat. Wir haben hohe kommunale Autonomierechte. Und deswegen gibt es eben auch Unterschiede. Und das ist, was Sie so gesagt haben, machen wir mal schnell dies, machen wir schnell jenes. Man weiß ja, wie lange die Länder gebraucht haben, um einen Finanzausgleich nur ein Stück weit zu verändern. Also insofern muss man einfach damit leben, dass es im föderalen, dezentralen Staat eben Unterschiede gibt. Und man muss, das sind ja auch die regionalen Gestaltungsmöglichkeiten. Und Freiburg ist halt eine Region mit einem hohen Umweltbewusstsein. Die haben es geschafft und die können ja als Vorbild sein für andere Regionen, dass die sich auch engagieren, dass auch mehr Leute im Gemeinderat, im Kreistag sagen, wir wollen mehr Geld ausgeben, mehr investieren für einen besseren Verkehr, der nützt allem. Und wir brauchen tatsächlich Instrumente und gesetzliche Grundlage, damit die dritte Säule als zusätzliche Stärkung noch genutzt werden kann.
Herr Janisch, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Wir gehen direkt weiter nach Poltringen. Da ist Anja Kries am Telefon. Frau Kries, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich lese, hallo. Mutter von 3 Kindern, die viel mit dem Rad unterwegs ist, lese ich hier. Das heißt, Sie nutzen Busse und Bahnen eher weniger?
Ja, normalerweise, obwohl der ÖPNV hier eigentlich gar nicht so schlecht ausgebaut ist, nutzen wir das Fahrrad, weil wir jetzt nach Tübingen, wo wir dann am häufigsten hinfahren, das sind etwa 10 Kilometer, sind wir einfach mit dem Fahrrad schneller. Und man ist auch mit dem Fahrrad mindestens genauso schnell wie mit dem Auto in Tübingen, ganz davon abgesehen. Mhm. Der ÖPNV ist, wie gesagt, nicht schlecht. Wenn man jetzt ein bisschen weiter weg will, so Richtung Schwäbische Alb, ist es allerdings manchmal auch ein bisschen mühselig, da mit dem Fahrrad zu fahren. Wenn da einer von den Neigetechnikzügen fährt zum Beispiel, dann muss man da mehrere Stufen hoch. Und wenn man dann ein Fahrrad mitnehmen will in der Bahn zum Beispiel, dann wird es unangenehm. Also das ist manchmal nicht ganz so gut durchdacht. Leute, die wirklich viel Bahn fahren, die fahren vielleicht auch außer dem Rad Und es wäre schöner, wenn man das einfacher einleihen könnte. Wenigstens ein Faltrad zum Beispiel, dass man das im Zug unter den Sitz schieben kann und nicht allen anderen Leuten im Weg ist. Genauso mit dem Kinderwagen, wenn man mit dem Kinderwagen unterwegs ist. Das gilt auch, ich würde das mal allgemein Barrierefreiheit nennen. Das gilt ja auch für Leute, die behindert sind, einen Rollator haben oder so. Das ist in der Bahn dann manchmal nicht ganz so einfach. Ich sehe ein, dass man nicht alle Züge, die jetzt so sind, so ersetzen kann gleich. Aber es wäre zumindest schön, bei Neuanschaffungen dran zu denken, dass das nichts ist, wo man dann viele Stufen hoch muss, durch eine enge Tür durch oder so, wo man vielleicht einen Kinderwagen schon kaum noch durchbekommt oder einen Kinderanhänger für zwei Kinder, den man sogar zusammenfalten könnte. Das wäre wirklich ganz schön.
Frau Kries, ich gebe das erstmal schon mal weiter. Bleiben Sie gerne noch in der Leitung, damit wir darüber reden können. Mhm. Herr Frank, gibt es da Ideen, Überlegungen? Ich sage jetzt mal, es gibt derzeit ein Symposium in München, heute noch, ich glaube auch von Ihrem Verband. Da geht es darum, wie man die Vernetzung auch unterschiedlicher Mobilitätsträger auch hinbekommt. Fahrrad mitzunehmen in Bahn und Bussen, große Schwierigkeit, teilweise sehr teuer. Man muss noch mal ein zweites Ticket auch kaufen, um das Fahrrad auch mitzunehmen. Müsste es da ein Umdenken, Veränderungsprozess geben?
Also Frau Kries hat genau die richtigen Punkte, die wichtigen Punkte auch, die uns im Alltag beschäftigen, angesprochen. Wir brauchen eine gute Basisqualität, die den Menschen Bus- und Bahnfahren erleichtert, egal ob sie sportlich fit sind oder ob sie einen Rollator benutzen, Kinderwagen, ob sie kleine Kinder dabei haben. Da hat sich aber auch in der Technik viel getan, auch in den Vorgaben der Aufgabenträger bei Ausschreibungen. Wir verfügen mittlerweile flächendeckend über die Niederflurfähigkeit in den großen Städten. Am Lande wird es auch mit jedem Jahr besser. Dort kommen immer mehr Fahrzeuge jetzt in die Auslieferung, die auch die Neigetechnik, das Absenken an den Haltestellen können. Das muss, glaube ich, ergänzt werden mit Fahrgastraumklimatisierung, Echtzeitinformation über Anschlüsse, über Wartemöglichkeiten und auch, wie Sie sagen, Vernetzung bedeutet, das Umsteigen von Verkehrsträger zu Verkehrsträger im Bestand noch leichter und einfacher zu machen. Da ist es zum Beispiel auch hilfreich, dass die Verkehrsunternehmen im Rahmen von Verkehrsverbünden, was sie schon deutschlandweit sehr häufig tun, sehr gut kooperieren. Dazu zählt dann zum Beispiel auch das Wartemanagement, wenn ein Zug mal Verspätung hat aufgrund einer Baustelle, dass dann die korrespondierenden Anschlussbusse zurückgehalten werden können um ein paar Minuten, dass es im Idealfall auch noch Verstärkerfahrzeuge gibt, damit der Takt eingehalten wird. Das sind alles Aufgaben, die wir heute schon vor uns haben. Ich denke, da hilft uns übrigens die Digitalisierung über eine App auf dem Handy. Und da möchte ich auf die Initiative auch unseres Branchenverbandes zu sprechen kommen, Mobility Insight. Wir wollen ein Hintergrundsystem schaffen, das mit einer App, die der jeweilige ÖPNV-Nutzer in seiner Heimatstadt und seinem Heimatdorf hat, bundesweit sich bewegen kann und dann automatisiert auch das Ticketing und das Bezahlsystem läuft. Das setzt natürlich auch voraus, dass der Datenschutz gewährleistet wird, dass es eine Berechtigung und eine Einwilligung gibt. Da sind noch einige Hürden zu nehmen, aber das wäre der richtige Ansatz.
Wir werden das Thema App sofort aufgreifen. Professor Sommer möchte dazu was sagen. Ich vermute auch meine Herrmann. Wollte nur, Frau Kries, Sie hatten noch ein zweites Stichwort, vielleicht ganz kurz, damit wir das noch schaffen, auch mit in die Sendung hineinnehmen.
Genau, also der Aspekt Freiheit durch ein Verkehrsmittel. Also für mich ist mein Fahrrad meine Freiheit und Autos sind für mich häufig ganz viel Unfreiheit, weil ich um stark befahrene Straßen einen riesen Umweg fahren muss. Und weil wenn ich hier an der Hauptstraße im Dorf fahre, weil dann ganz häufig Leute drängeln, sich an meinem Kinderanhänger nah vorbeidrängeln und alles Mögliche hier auf den Feldwegen unterwegs sind, wo sie gar nicht hingehören und alles Mögliche. Also wenn die Verkehrsteilnehmer aufeinander Rücksicht nehmen, dann hat man immer seine Freiheit im Verkehr. Aber es ist im Moment so, wie gefahren wird, mit zum Teil sehr großen und sehr schnellen Fahrzeugen, sind Autos für mich häufig reine Unfreiheit. Das heißt, Menschen, die Auto fahren, nehmen sich zum Teil ihre Freiheit auch auf Kosten anderer. Nicht alle natürlich. Es gibt, ich würde sagen, die Mehrheit, die sich höflich und rücksichtsvoll verhält, aber vielleicht so ein Zehntel der Leute oder ein Zwanzigstel, die es wirklich überhaupt nicht tun und die sind für alle anderen sehr gefährlich. Und
Frau Kries,
insofern ist ein Auto nicht reine Freiheit, das kann ich so absolut nicht
okay.
sagen.
Okay, das zum Thema Auto, Mobil und Freiheit. Dankeschön dafür, Frau Kries. Herzlichen Grüße dann nach Poltringen. Ich möchte gerne nochmal das Stichwort App auch aufgreifen. Digitalisierung, Herr Sommer, Sie haben das schon angesprochen, unter dem Stichwort natürlich auch Bezahlsysteme, dass das natürlich auch digital nochmal anders geht. Ich meine, es ist Helsinki, wo es eine App App gibt für alle Verkehrsträger, wo sie einfach sagen, ich will von A nach B und man ihnen dann ein Angebot macht, das ist die schnellste, das ist die preisgünstigste Variante. Brauchen wir sowas auch, wo unterschiedliche Verkehrsträger auch miteinander verbunden sind? Das Leihfahrrad, der Bus, Bahn, vielleicht dann demnächst auch der Elektroroller, der dann über unsere Straßen oder vielleicht sogar über unsere Bürgersteige rollt.
Ja, wir brauchen das und meine, wir haben es ja zum Teil auch schon in gewissen Bereichen, aber eben noch nicht unbedingt so vernetzt. Und die spannende Frage ist immer, wer hat nachher den Hut auf oder wer ist eben, wie wir sagen schon, wer ist der Ansprechpartner für den Kunden? Und das ist dann vielleicht schon wichtig, ob das eben jemand ist von großen IT-Firmen, von Automobilfirmen oder ob das eben die ÖV-Branche selbst ist. Ich glaube, das ist die spannende Frage nachher, wenn es darum geht, wie man Dinge umsetzt. Aber es ist richtig, worum geht es? Wir reden zwar hier über ÖPNV, aber eigentlich, ich spreche auch gerne von öffentlichen Verkehrssystemen, weil wir müssen ja immer noch sehen, es geht ja eigentlich darum, dass wir deutlich weniger private Pkw brauchen oder haben möchten, weil die Personen, die keinen privaten Pkw besitzen, letztendlich nutzen ihn auch deutlich weniger, obwohl sie ihn ja zum Beispiel über Carsharing nutzen können. Das heißt, der ÖPNV ist natürlich nie so flexibel oder insgesamt kann nie so flexibel sein, alleine wie der private Pkw. Aber in Kombination mit Carsharing, mit Bikesharing, mit weiteren Systemen, mit Lieferdiensten und anderen, haben wir ein Gesamtsystem, dann ist er genauso attraktiv. Und dann wird es interessant, dann überlegt sich vielleicht schon der eine oder andere, und wir haben ja vorhin über Verhaltensänderungen bei jüngeren Menschen geredet, schaffe ich mir noch ein Auto an, wenn ich ein Gesamtsystem habe, was ich über digitale Instrumente ansteuern kann. Und deswegen ist dieser Weg durchaus wichtig, wenn man es nämlich hinbekommt, dass einfach auch weniger Autos letztendlich im System sind, weniger rumstehen, wir Platz gewinnen. Es geht ja auch um Aufenthaltsqualität, es geht auch um, wie teilen wir den Platz auf, das kam ja eben auch aus der Meldung raus. Wir haben autogerechte Städte immer noch. Ein Umbau an der Infrastruktur, das mache ich ja nicht in 10 Jahren. Das dauert ja peu à peu, bis sowas ist. Die Planer, die heute 60 sind, die haben noch ganz andere Regelwerke gelernt. Natürlich bilden die sich auch weiter, der eine mehr, der andere weniger. Aber das dauert, bis sich sowas eben umsetzt. Und das ist, glaube ich, ein Punkt. Und deswegen ist das Thema Vernetzung natürlich ganz wichtig.
Herr Hamann, wird Ihnen die Digitalisierung und damit mögliche auch vernetzte, interessante Apps helfen, die Menschen davon zu überzeugen, vielleicht mal das Auto stehen zu lassen und Busse und Bahnen zu nutzen?
Natürlich hilft das und wir treiben das auch massiv voran. Wir als Land, wir haben ja diesen Bewegt-Tarif, also Beweg geschrieben wie Baden-Württemberg. Und wir verbinden auch die verschiedenen Verkehrsmittel, übrigens auch Verbünde tun das Ganze. Und es gibt auch private Anbieter, die sozusagen ein Netzwerk der Mobilitätskette anbieten, wo man auch direkt buchen kann. Da ist viel passiert und es wird auch die Sache verbessern und das Umsteigen erleichtern. Wir haben übrigens auch vieles von dem, was angesprochen worden ist, ist eigentlich in Arbeit. Da sind wir schon weiter. Also wir schreiben zum Beispiel alle Züge, die neuen Züge so aus, dass sie barrierefrei sind. Wir legen großen Wert darauf, dass der Mehrzweckbereich für Rollstühle und Fahrräder größer ist. Wir haben zum Beispiel in Baden-Württemberg 22 Verbünde. Wir haben es jetzt geschafft, dass in allen Verbünden, außer bei einem noch im Restbereich, jedenfalls die Möglichkeit geschaffen ist, dass man Räder kostenlos mitnimmt und dass Falträder sowieso mitgenommen werden können. Das ist auch klar. Also wir haben viel gemacht und wir haben ja jetzt gerade von der Frau Gries gehört, ihre Lebenssituation ist in der Nähe von Tübingen. Dort wird jetzt gerade an einem Projekt gearbeitet, Reutlingen-Tübingen, Regionalstadtplan nach Karlsruher Vorbild. Dort wird es eben neue Züge geben, die elektrifiziert sind, die barrierefrei sind, in kurzen Takten fahren. Das Projekt ist sozusagen auf die Schiene gesetzt. Es dauert aber noch ein paar Jahre, bis realisiert wird. Also wir arbeiten an genau diesen Zielen. Und da muss ich sagen, wir sind schon weiter als manche Höreranrufe es vielleicht sichtbar gemacht haben. Aber trotzdem haben wir noch sehr viel vor.
Vielleicht nur ein Stichwort, Herr Frank, das Stichwort Investitionen. Da geht es natürlich um umweltverträgliche Mobilität im Gegensatz zu den alten Dieselbussen. Da müssen vielleicht Filter eingebaut werden, vielleicht auf Elektrobusse gesetzt werden. Uns hat ein Hörer angerufen mit Verweis auf China und sagt, dort gibt es Elektrobusse, 180.000 Euro kosten die, bei uns 750.000 Euro. Muss das tatsächlich sein und warum gibt es nicht hier die Möglichkeit, auch entsprechend günstigere auch Busse, Elektrobusse, Wasserstoffbusse vielleicht auch zu kaufen?
Also der Dieselbus ist nicht out oder alt, der ist neu. Der Euro 6 Dieselbus ist der modernste, der je gebaut wurde und die modernsten Fahrzeuge des Jahrgangs 2019 verfügen auch bei den deutschen Herstellern, gerade bei den deutschen Herstellern, über Hybridaggregate, die in der Summe der Gesamtbetrachtung sowohl was Ökobilanz als auch Lifecycle-Costs anbelangt, die besten Fahrzeuge sind, die wir im ÖPNV einsetzen können. Natürlich müssen wir innovativ und technologieoffen bleiben, aber auf keinen Fall frühzeitig in die Elektromobilität im Busbereich zu sehr investieren. Wenn ein moderner und auch jetzt europäischen und deutschen Standards entsprechender Elektrobus das Dreifache kostet wie ein Dieselbus und dann aber in der Lebenszeit nach 3-4 Jahren eine neue Batterie benötigt, umfangreiche Investitionen in die Betriebshöfe, aber für den Fahrgast selber keinen Mehrwert schafft, im Gegenteil, aufgrund einer noch nicht stabilen Einsatzzeit, also Ausfälle von 15 bis 20, 25% sind häufig leider die Regel bei Unternehmen, die die Elektrobusse jetzt testen, über das wird natürlich selten gesprochen, weil man damit sich nicht mit Ruhm bekleckern kann.
Wir schaffen das nicht mehr im Detail zu besprechen. Vielleicht nur der Hinweis, also wir haben über Wasserstoffbusse gesprochen, eingesetzt unter anderem hier auch im Regionalverkehr Köln und das scheint anscheinend super zu funktionieren. Also es gibt Alternativen, aber ich habe auch verstanden, dass es da sehr, sehr moderne Dieselbusse gibt. Wir müssen an der Stelle einen Punkt machen. Ich denke, der öffentliche Personennahverkehr wird uns weiter beschäftigen. Das war die Länderzeit am Mittwochvormittag. Ich danke meinen Gästen, ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.